SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema ohne Leitidee, die Krise der Bildung. Es gibt heute ebenso viele Bildungsbegriffe und Konzepte, wie es Ideologien und Meinungen gibt. Die einen betonen das möglichst umfangreiche Wissen, andere rücken Persönlichkeitsmerkmale in den Mittelpunkt oder Fähigkeiten, die man in bestimmten Berufen unbedingt benötigt. Was ist Bildung? Gibt es nicht noch einen umfassenden Bildungsbegriff, den man heute wieder aktualisieren könnte, der von universellem Inhalt ist? Darüber spreche ich mit Professor Julian Niederrümelin, Philosoph an der LMU München. Herr Niederrümelin, was ist ein gebildeter Mensch?
Bildung beinhaltet ja immer eine Idee der Vervollkommnung, ja, dass man sich nach einem Bilde formt, ja, nach einem Idealbild, wenn man so will. Und entsprechend ändern sich dann die Inhalte. Bei Aristoteles etwa spielt die Mesotes, also die Mitte, das Ausgeglichene, das Maß halten, die Extreme meiden. Die Dinge müssen stimmig sein, zueinander passen. Man muss kooperationsfähig sein mit anderen. Und wichtig ist, dass man die eigenen Fähigkeiten zur vollen Entfaltung bringt. Das ist ein ganz schönes Bild, das ist aristotelischen Ursprungs, aber keineswegs obsolet.
Warum nicht obsolet?
Weil ich glaube nach wie vor, dass ein Bildungsverständnis, was darauf gerichtet ist, Menschen nur lediglich performen, neudeutsch zu lassen, also Leistungen erbringen zu lassen für bestimmte Tätigkeiten, dass das in Kontrast gerät zu diesem menschlichen Selbstbild, was mir sehr wichtig zu sein scheint, nämlich dass das Leben als Ganzes gewissermaßen stimmig sein muss. Ja, ich muss nicht nur performen, nicht nur leisten in bestimmten Aufgabenfeldern, sondern am Ende muss ich ein ganzes Leben verantworten. Und das vielleicht äußert sich das darin, dass man dann im glücklichen Fall mit sich im Reinen ist und nicht dauernd das Gefühl hat, ja, ich bin vielleicht, werde vielleicht den Ansprüchen gerecht, die andere an mich stellen, aber ich selbst kann mich mit dem nicht identifizieren. Und dieses Element, das wird von manchen als Persönlichkeitsbildung bezeichnet, ist meines Erachtens nach wie vor zentral.
Da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Sie haben eben gesagt, also Aristoteles, es geht um das Ausschöpfen auch der eigenen Potenziale, um die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten. Das ist ja ganz wichtig. Dazu muss man aber wissen, was das eigene Potenzial ist und was die eigenen Fähigkeiten sind. Das heißt, Bildung basiert ja darauf, auf dieser Selbsterkenntnis.
Ich glaube, dass diese Selbsterkenntnis nicht am Anfang steht, sondern das ist etwas, was im Laufe des Bildungsweges gewissermaßen wächst. Man kann es vielleicht auch so formulieren, ein ideales Bildungssystem bietet unterschiedliche Bildungswege an, die jeweils auf die individuellen Bedürfnisse, Interessen, Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten und so weiter Rücksicht nehmen, also gewissermaßen diese Potenziale aufgreifen und entfalten und fördern. Und welche das nun im Einzelnen sind, lässt sich nicht am Anfang festlegen. Deswegen bin ich auch gegen frühe Selektion von Kindern in unterschiedliche Stränge, sondern das entwickelt sich dann im Laufe dieses Bildungsweges. Man kann es noch philosophischer formulieren. Man kann sagen, wir sind Autorinnen oder Autoren unseres eigenen Lebens. Im günstigen Fall jedenfalls sind wir nicht nur Getriebene. Wir reagieren nicht nur auf Umstände, sondern wir sind Autoren. Ja? Wir sind diejenigen, die gewissermaßen das Drehbuch schreiben unseres eigenen Lebens und danach leben. Aber das können wir nicht am Anfang schreiben, sondern wir schreiben dieses Drehbuch im Laufe eines langen Weges, einschließlich eines Bildungsweges, da ist noch vieles offen zu Beginn des Lebens. Und im Idealfall finden die Personen dann auf diesem Bildungsweg sich selbst und sagen, das bin ich, ja, so will ich sein und deswegen bin ich hier richtig.
Und wenn man sich selbst gefunden hat, ist das ja sozusagen wieder die Basis für ein, sagen wir mal, gelingendes, glückliches Leben. Wäre das Endziel von Bildung?
Gelingendes Leben, würde ich sagen, ja. Gelingendes Leben eben in dem Sinne, man kann mit sich im Reinen sein. Ja, ich muss nicht dauernd bereuen, was ich tue oder beklagen, was ich tue. Das mit dem Glücklich ist etwas problematisch, weil wir jedenfalls in der Moderne so eine hedonistische Schlagseite haben. Das heißt, wir interpretieren glücklich irgendwie als ein hohes Zufriedenheitsniveau habend. Und da, glaube ich, da lauern große Gefahren, mehrere. Eine Gefahr ist, dass wenn man das zum Ziel sich setzt, möglichst zufrieden, glücklich in diesem Sinne zu sein, ja, ein mentaler Zustand, einen mehr oder weniger glücklichen so mentalen Zustand über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Erstens mal gelingt das nur in den seltensten Fällen, da gibt es auch psychologische Untersuchungen dazu, in beiden Richtungen, also der Lottogewinn bringt eine gehobene Stimmung für ein paar Monate und dann ist es auch vorbei, dann ist man wieder so wie vorher. Oder eine Querschnittslähmung durch einen Unfall bringt natürlich eine Verschlechterung der Stimmungslage, aber auch nach ein paar Monaten nimmt das dann massiv ab und dann normalisiert das sich wieder. Also allein schon die Zielerreichung ist ein Problem, aber grundlegend dann noch die Frage ist, was ist im Leben eigentlich wichtig? Und das eigene Zufriedenheitsniveau zu heben, wie das so einem weit verbreiteten Weltanschauung entspricht und ganze Bücherregale füllt in den Buchhandlungen, wie werde ich glücklich? Glaube ich, läuft Gefahr, dass am Ende die Dinge leer werden. Ja, also wenn Menschen sich quälen, zum Beispiel bei einem großen Projekt, dann sind sie nicht dauernd glücklich und zufrieden. Ja, die meisten Autoren, die Bücher schreiben, sind nicht permanent glücklich, während sie Bücher schreiben. Und trotzdem kann es sein, dass sie am Ende das Gefühl haben, ich habe hier was Sinnvolles getan. Ja, also glücklich nicht im Sinne dauernde Zufriedenheit.
Welche Rolle spielt für Sie der Begriff Resilienz, der ja auch so eine Hochkonjunktur hat und der ja meint, also die Widerstandsfähigkeit des Individuums gegen Schicksalsschläge, gegen negative Erfahrungen, ist das ein ganz wichtiger Baustein bei einer guten Bildung?
Also ich habe mich mit dieser Thematik relativ intensiv auseinandergesetzt, auch im Zusammen mit einem Forschungsverbund, der hier in Bayern besteht, zur Resilienz. Und ich will mal so das formulieren. Also Resilienz ist ein ganz wichtiger Aspekt. Resilient heißt erstmal, ich kann Stresssituationen aushalten, durchhalten. Ich zerbreche daran nicht. Der Ausgangspunkt dieser Resilienzdebatte sind psychologische Beobachtungen gewesen, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche unter extrem ungünstigen Bedingungen, sagen wir mal beide Eltern, Alkoholiker, arbeitslos und so weiter, nicht alle traumatisiert sind, nicht alle schwer psychisch belastet sind und Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, sondern dass ein erklecklicher Teil, sagen wir mal jetzt mal je nach Umständen, 30% oder 40% oder 50%, trotzdem gesunde, lebensfähige, das Leben irgendwie bewältigende Personen dann am Ende werden, auch unter solchen extrem ungünstigen Bedingungen oder denken Sie Erdbebenopfer und so weiter. Und dann hat man sich Gedanken gemacht, was unterscheidet die von den anderen? Was unterscheidet diejenigen, die das durchstehen, auch als kleine Kinder aushalten, von denjenigen, die das nicht tun? Und das sind nicht nur Umweltbedingungen, aber schon auch Umweltbedingungen. Also zum Beispiel, dass sich akzeptiert fühlen. Das Kind ist offenbar psychologisch sehr, sehr wichtig, diese Grundliebeserfahrung, die da zu Beginn steht. Aber auch zum Beispiel die Fähigkeit zu kommunizieren über die Probleme und über die Sorgen mit anderen scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Die Erfahrung, dass man selber etwas erreichen kann, indem man etwas tut, ja, dadurch die Dinge sich ändern.
Selbstwirksam.
Das ist so schön, ne? Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und vieles andere. Ich bin kein Psychologe, will mich da nicht zu sehr einmischen. Und daraus ist diese psychologische und dann auch soziologische und so weiter Resilienzforschung entstanden. Jetzt aus philosophischer Sicht muss man sagen, man darf das Konzept jetzt nicht verabsolutieren. Also um es spöttisch zuzuspitzen, die resilienteste Regierungsform, die ich gegenwärtig auf der Welt beobachten kann, ist Nordkorea, was also mit massivem Stress und vielen Gegnern kämpft und als kleiner Staat erstaunlich überlebensfähig ist und nichts ändert. Und das gilt auch für Individuen. Also wenn Resilienz einfach definiert wird, man bleibt konstant, auch bei äußerem Stress, dann kann das auch negativ sein. Ich muss mich ja anpassen, ich muss mich verändern, ich muss mir überlegen, ja, wie reagiere ich darauf. Das bloße Durchhalten ist an sich noch kein Wert für sich genommen. Ja, das muss man einordnen in einen größeren Zusammenhang. Ja.
Wo würden Sie das einordnen?
Ja, insbesondere in die Frage, wie kann die Biografie als Ganze stimmig bleiben? Also es ist ja so typisch, dass in, sagen wir mal, nach einem schweren Autounfall oder nach einer Trennung, also so traumatischen existenziellen Erfahrungen, Menschen oft sozusagen die Lebenslinie verlieren. Ja? Und dann zerbricht alles. Und dann gibt es manchmal bei Männern mehr als bei Frauen, aber auch bei Frauen gibt es dann eher Medikamentenabhängigkeit, bei Männern oft Alkoholabhängigkeit, ja, als Reaktion darauf. Das heißt, der Lebensfaden, die Lebenslinie wird gewissermaßen nicht mehr kontrolliert und nicht mehr fortgeführt, sondern gewissermaßen so eine Art Selbstaufgabe, ja, als Reaktion. Und ich würde sagen, das ist der interessante Aspekt der Resilienzforschung. Unter welchen Bedingungen bleiben die Menschen Autorinnen ihres Lebens und verlieren diese Fähigkeit zur Autorschaft nicht? Aber Resilienz darf nicht so definiert werden, wie viel bleibt unverändert. Ja, es kann ja eine richtige Reaktion sein auf ein Trauma, zu sagen, jetzt ändere ich vieles, weil eben manches auch falsch gelaufen ist in meinem Leben.
Also Sie hatten jetzt schon einmal genannt, diese ganzheitliche Entfaltung, die Entfaltung der eigenen Potenziale, die Autorschaft seines Lebens zu behalten, also sein eigener Herr zu sein, Herr in Anführungszeichen.
Sozusagen, ja.
Ist das so ein typisch humanistischer, traditioneller Bildungsbegriff eher?
Also wenn Sie das traditionell mal rausnehmen, würde ich sagen, ja, Humanismus in dem weiten Sinne, wie ich Humanismus verstehe. Ich meine jetzt nicht humanistische Bildung im Sinne einer Orientierung an alten Sprachen, zum Beispiel Griechisch und Latein.
Genau.
Dafür kann man sein, aber das ist jetzt nicht das Zentrum eines humanistischen Bildungsbegriffes. So, ich meine diese Traditionslinie, die in der Tat in der Antike bei Platon beginnt, soweit wir das beurteilen können, in unserem Kulturkreis, und die dem Menschen zutraut, sich selbst ein Urteil zu bilden und auf der Grundlage dieser Urteilsfähigkeit zu agieren, zu handeln. Also das ganze sokratische Programm besteht darin, er fragt nach und sagt, hör mal, sind diese Überzeugungen, die du hast, eigentlich begründet? Dann stellt sich nach ein paar Hin und Her in dem Dialogen heraus, nein, sie sind nicht begründet, dann denk doch mal selber nach. Das heißt, man oktroyiert nicht auf, Bildung ist kein Nürnberger Trichter, sondern Maieutikä nennt das Platon, also die Hebammenkunst, man holt hervor, was schon da ist. Die Menschen erarbeiten sich das selbst. Es ist nicht aufoktroyiert, sondern selbst erarbeitet. Und die Ergebnisse sind nicht lediglich instrumentell auf bestimmte externe Ziele gerichtet, sondern werden auch, nicht nur, aber auch um ihrer selbst willen verfolgt. Und das ist dann diese große Tradition der Persönlichkeitsbildung. Das verstehe ich jetzt unter Humanismus. Und diese Form des Humanismus muss sich immer wieder zur Wehr setzen über 2500 Jahre Bildungsgeschichte in Europa und ähnlich in China und ähnlich in Indien gegen die Instrumentalisierer, die sagen, wir wollen doch verwertbares Wissen, wir wollen Verwertbarkeit in erster Linie und alles andere muss sich dem unterordnen, bis hin zu der zynischen Politik über viele Jahrhunderte, dass es ja geradezu gefährlich ist, wenn die Menschen zu gebildet sind, weil dann sind sie kritisch. Dann sind sie vielleicht sogar der Auffassung, sie müssen selbst ihre politischen Geschicke in die Hand nehmen. Lange Zeit war die Vorstellung verbreitet, warum sollen Frauen überhaupt gebildet sein, da sie ja Kinder aufziehen sollen und sich um den Haushalt kümmern, dann brauchen sie auch keine Bildung haben. Und das ist genau das Gegenmodell von humanistischer Bildung, nämlich die Autorschaft in Frage zu stellen und zu sagen, zur Autorschaft sind vielleicht lediglich ganz wenige geeignet, vielleicht noch feudaler Herkunft und der Rest sollte sich als Untertanen bewähren oder Arbeitskräfte bewähren.
Ich versuche das mal durchzuspielen, also Instrumentalisierer und sagen wir mal Verfechter der humanistischen Bildung. Gymnasium, sagen wir 9. Klasse, der Zitronensäurezyklus wird durchgenommen, da würden die Instrumentalisierer sagen, völliger Unsinn, das braucht man überhaupt nicht zum Leben, die Kinder sollen Geld verdienen, die sollen einen guten Beruf haben, sich selbst verwirklichen, wozu Zitronensäurezyklus? Der Humanist sagt, aber das gehört auch zum, naja, nicht zur Ästhetik dazu, aber zu dieser ganzheitlichen Bildung. Davon sollte man irgendwie was gehört haben.
Genau, also ich würde mal sagen, das ist ja so diese humanistische auch wieder Idee der Allgemeinbildung, die von Humboldt dann der Spezialbildung mit C bei ihm geschrieben entgegenstellt. Ja, die Spezialbildung ist auf bestimmte Fertigkeiten und spätere Aktivitäten gerichtet und die Allgemeinbildung adressiert im Grunde alle gleichermaßen. Das ist ein Hintergrund, vor dem dann erst Verständigung, Kommunikation, Interaktion, Selbstentfaltung und so weiter möglich ist. Aber es lohnt sich schon, gründlich darüber nachzudenken, was muss da alles dazu gehören. Ja? Und da bin ich der Meinung, wir brauchen beides. Das habe ich in diesem Büchlein ein bisschen genauer ausgeführt, Philosophie humaner Bildung. Wir brauchen beides. Ich nehme da mal eine Anleihe an einen unterdessen verstorbenen Physiker, Dürr, der das sehr schön immer als T-Wissen bezeichnet hat. Wir brauchen sozusagen einen Balken, einen allgemeinen gemeinsamen Hintergrund, vor dem wir uns verständigen können. Das, was dann dazu im Einzelnen gehört, darüber kann man streiten. Das kann auch von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich sein. Ja, wie wichtig ist meinetwegen Shakespeare für Senegal, weiß ich nicht. Ja, aber ich würde mal sagen, in Europa ist Shakespeare wichtig und Goethe auch. Also das gehört dann zu diesem Balken dazu und vielleicht auch der Zitronensäurezyklus und dies und jenes. Und dann brauchen wir aber, und das ist viel wichtiger, die Urteilsfähigkeit, die Urteilskraft, die bildet sich durch das in die Tiefe gehen. Nicht so sehr durch ein Orientierungswissen, wie ich das nenne. Ja, das ist wichtig. Ohne Orientierungswissen kann man die Dinge nicht einordnen und ist verloren gewissermaßen, versteht gar nicht, von was die Leute reden, braucht auch die Begrifflichkeiten, naturwissenschaftliche und so weiter, Grundkenntnisse. Aber dann Urteilskraft entsteht eigentlich erst in der gründlichen Auseinandersetzung mit bestimmten Themen. Da geht man der sozusagen das vertikale Element, da geht man in die Tiefe. Und das ist meine Kritik am gegenwärtigen Entwicklung in den Bildungseinrichtungen, auch an den Hochschulen, dass wir vor lauter Wissensansammlung und Wissensvermehrung und Wissensvermittlung in unterschiedlichsten Disziplinen das Vertikale verlieren, in die Tiefe zu gehen, Zeit zu haben, zu reflektieren. Und da ist es auch nicht so wichtig, an welcher Stelle man das tut, ja, sondern dass es stattfindet. Und wenn das weitgehend fehlt, dann lernen die Kinder und Jugendlichen gewissermaßen so eine rezeptive Haltung. Das heißt, die hören sich das an, merken sich das Wichtigste, geben das wieder preis, wenn dann die Klausur ist, und dann wird es abgehakt. Und dann kommt das Nächste. Und das ist eine hochgefährliche Entwicklung.
Der Instrumentalisierer würde sagen, die Kinder lernen fürs Leben, für den späteren Beruf. Allgemeinbildung klingt super, der Kanon klingt auch super, wenn man ihn einführen will, aber es sollte schnell gehen, man sollte schnell zu Potte kommen. Und so ja, ist ja also die Schule zum Beispiel organisiert in Deutschland.
Richtig, das war so auch das Beschleunigungsprogramm, was viele unterdessen wenigstens hinter vorgehaltener Hand wieder bereuen. Wir haben ja sozusagen eine mehrfache Beschleunigung. Wir haben die Schulbeginn nach vorne verlegt, im Schnitt um ein Jahr. Wir haben die Schulzeiten, also gymnasiale Schulzeiten, jedenfalls um ein Jahr verkürzt. Die Ironie der ganzen Geschichte ist, dass dann am Ende die Sache doch nicht so funktioniert wie gedacht. Unterdessen haben wir ja schon, wenn es ganz rasch geht, mit 20 die Bachelor-Absolventen, spätestens 21. Und dann gehen die unter Unternehmen. Ich habe ja viele Gespräche mit Personalern von Unternehmern und so. Und dem Unternehmen, die sagen dann, das ist alles zu früh, wollen Sie nicht noch ein Auslandsjahr und so weiter.
Machen ja viele auch.
Machen auch viele.
Deshalb, weil sie zu jung sind.
Sind zu jung und dann kommt noch was hinzu, dass jedenfalls an den Universitäten das eben nicht eingetreten ist, was geplant war, nämlich dass 80% mit dem Bachelor abgehen und erstmal berufstätig sind, so wie in den USA, und dann vielleicht nochmal zurückkehren, wenn sie wollen, ein Masterstudium absolvieren. Stattdessen 80% der Studierenden wollen an den Universitäten weiter studieren, was sogar auf dem Papier eine Verlängerung der Studienzeiten bedeutet, weil 3 Jahre Bachelor bis 2 Jahre Master ist. 5 Jahre vorher war es wenigstens auf dem Papier, 4, war zwar dann nie 4, gebe ich zu, aber das mit der Verkürzung hat eigentlich nicht so richtig geklappt.
Hat das denn geklappt, die Abbrecherquote zu reduzieren?
Das war ein wichtiges Ziel der Bologna-Reform, in Deutschland zumindest, also dass man die Abbrecherzahlen drückt. Da muss man genau die Fächer anschauen. Das ist in manchen Fächern gelungen. Zum Beispiel in meinem Fach. Die Philosophie hatte zum Teil astronomisch hohe Abbrecherquoten. Das hing aber auch damit zusammen, dass viele Philosophie als sozusagen Studium Generale aufgefasst haben und gesagt haben, naja, das studieren wir mal und ich kann nebenbei schon jobben oder was anderes machen oder ich warte auf den Medizinplatz. Ja. Das ist alles so jetzt heute nicht mehr möglich. Aber insgesamt über alle Fächer betrachtet sind die Abbrecherquoten interessanterweise gestiegen und nicht gesunken, obwohl alle, die an den Hochschulen lehren, wissen, dass die Erfordernisse, Qualitätsstandards zwangsläufig sinken mussten und auch gesunken sind. Das heißt, wir haben sinkende Qualitätsstandards und steigende Abbrecherquoten und das ist in meinen Augen ein Indiz für eine doch recht massive Fehlsteuerung im Bildungssystem.
Wie hätten Sie es denn gerne, frage ich jetzt ein bisschen polemisch. Also ja. Entschleunigung, wieder G9.
Also Entschleunigung heißt nicht unbedingt, den zeitlichen Rahmen zu verändern. Ich bin sogar der Auffassung immer schon gewesen, wenn es unbedingt sein muss, kann man auch mit einem G8 entschleunigen. Aber das setzt dann voraus, dass man wirklich gründlich über die Stofffülle geht und das so reduziert, dass die Vertiefung im Sinne dieses Ts in die Tiefe gehen, dass diese Vertiefung möglich ist. Wenn man tatsächlich diese Stofffülle aufrechterhalten will, wie es ja de facto wurde ja der Stoff von G9 in G8 hineingequetscht und die Folge ist vor allem in der Oberstufe, das sind im Grunde eine Oberstufenverkürzung gewesen, im Wesentlichen von 3 auf 2 Jahre. Und das ist gerade das Problem, weil wir jetzt selbst bei denjenigen, die übers Gymnasium eine Hochschulzugangsberechtigung haben, nicht mehr wirklich voraussetzen können, dass die hochschulreif sind. Mhm. Ist auch interessant, dass die Ministerialbürokratien von dem Begriff abgegangen sind. Früher wurde eine Hochschulreife attestiert.
Heute Zugangsberechtigung.
Hochschulzugangsberechtigung ist ganz was anderes. Und in der Tat, ich würde sagen, dass ein Gutteil und wachsender Teil der Studierenden nicht wirklich studienreif sind. Da kann man sagen, na gut, das war ja in den USA auch immer so. Das war ja der Hintergrund, warum man überhaupt einen Bachelor eingeführt hat.
Ja, vor den USA, genau.
Genau, dann müsst ihr das halt nachholen. Okay, uns fehlt ein bisschen an Lehrpersonal, die das dann können, aber wir müssen dann im Grunde gymnasiale Oberstufe nachholen. Vor allem für die, die über andere Wege, zum Beispiel eine Meisterprüfung, in das Studium kommen. Ich bin sehr dafür, dass es diese Durchlässigkeit in beide Richtungen gibt. Aber man muss sich dann von der Vorstellung verabschieden, dass die Leute jeweils schon studierfähig sind. Und das heißt aber dann in der Konsequenz, dass man den Fächern überlassen sollte, wen sie aufnehmen, nach ihren Kriterien. Die sind ja unterschiedlich, ja, ganz unterschiedlich. In manchen Fächern kann man mit guten Mathematikkenntnissen wunderbar zurande kommen. Da muss man nicht fein ziselierte Sätze schreiben können. In der Philosophie ist das schon ein bisschen problematisch.
Interessanterweise reden wir jetzt wieder über die akademische Elite, über Universitäten, Gymnasium. Aber Sie hatten ja
die eben nochmal... Die haben
mich so gefragt. Richtig. Sie hatten eben nochmal für das Ganzheitliche plädiert. Zu diesem Ganzheitlichen gehört ja nun für mich auch nicht diese verkopfte Bildung, sage ich mal, diese Vermittlung kognitiver Fähigkeiten, sondern eigentlich auch was anderes.
Also das ist, sagen wir mal, die wichtige zweite Botschaft meiner Bildungsphilosophie, dass wir eine kognitive Schlagseite haben.
Das heißt zu viel?
Nein, kognitive Schlagseite meine ich jetzt, dass wir in erster Linie die kognitive Dimension der Bildung betonen. Das gilt schon in Bayern bei den Neunjährigen. Da wird nach Mathematik, Heimat- und Sachkunde und Deutsch selektiert auf die 3 Schultypen. Und ich frage mich, wo bleibt zum Beispiel das Handwerkliche? Ist das nicht Teil der Bildung? Kinder und Jugendliche, die ein feines Gespür für Stoffe, für Farben, für Materialien haben, die mit Holz umgehen können, die sich für sowas interessieren, sind doch nicht weniger gebildet oder nicht irrelevant gebildet, sondern das ist doch auch eine wesentliche Fähigkeit. Das Gestalterisch-Künstlerische, die Fähigkeit, mit Menschen zu kooperieren, also das Soziale, ja, Soziale, Ethische. Und das wird systematisch abgewertet. Den Kindern wird gesagt, das Wichtige ist kognitiv, ihr müsst in Deutsch und Mathematik besonders gut sein. Und das andere ist nachrangig, mit der dann wirklich paradoxen Folge, dass diejenigen, die also da nicht gut sind, auf Bildungswege geraten, was ja erstmal gar nichts Negatives ist, auf Bildungswege geraten, bei denen sie spezifische Fähigkeiten mitbringen müssen, die aber vorher nicht hoch geschätzt wurden. Zum Beispiel technisch-handwerkliche Fähigkeiten. Und da bin ich der Meinung, da müssen wir weg. Wir müssen eine Kultur gleicher Anerkennung, nicht nur gleicher Anerkennung unterschiedlicher Herkünfte, Religionen, Geschlecht und so weiter, sondern auch Kultur gleicher Anerkennung von Inhalten. Es ist nicht nur diejenige Schülerin gut, die eben in diesen kognitiven Fähigkeiten gute Noten hat, sondern es kann auch diejenige gut sein oder derjenige gut sein, der da nicht so gut abschneidet, aber dafür in dem technisch-handwerklichen, künstlerischen, gestalterischen, sozialen gut ist. Und da müssen wir eine Korrektur vornehmen, sonst läuft uns das aus dem Ruder.
Aber andererseits, wir sind doch, wenn das klischeehaft klingt, ein Volk von Ingenieuren.
Ja, also aber Ingenieure sind eben nicht nur die wissenschaftliche Studium, Ingenieurwissenschaft studiert haben, sondern eben auch die Techniker und so weiter.
Genau, dann frage ich mich, woran liegt dann diese Abwertung dieses eher technisch-handwerklichen, praktischen Bereichs?
Ja,
wie kommt das?
Ja, also wenn Sie sich zurückerinnern, wenn vor ein paar Jahren von dem Bedarfslücke oder wie hieß es da immer, oder Nachwuchslücke im Bereich MINT gesprochen wurde. Und man hat nachgefragt, also was meint ihr damit?
Naturwissenschaftlich,
Mathematik, Fächer. Ingenieur, Naturwissenschaft, Technik. Und man hat gefragt, was meint ihr eigentlich damit mit MINT? Dann hieß es, ja, wir haben zu wenig Studenten in dem Bereich. Mag ja sein. Das ist umstritten. Da gibt es eine DIW-Studie, die sagt, das ist eigentlich ausreichend. Aber gut, da kann man drüber streiten. Aber dass MINT ganz überwiegend nicht akademische Berufe sind,
genau.
das war gar nicht in der Debatte. Und das ist eine merkwürdige Geschichte. Wenn Sie sich den Erfolg der deutschen Wirtschaft im Ausland anschauen, der hängt zum hohen Teil, der hängt natürlich auch an großen Automobilkonzernen und so. Aber er hängt zu einem ganz großen Teil an einem in der Exportwirtschaft sehr starken mittelständischen Bereich. Und wenn Sie da genauer hinschauen, stellen Sie fest, der lebt von dieser handwerklich-technischen Tradition zum ganz überwiegenden Teil, die hier besser ausgeprägt ist als in den USA. Das wissen die auch in den USA und versuchen das zu imitieren. Ja? Bis hin zu Berufsbildungszentren, die Obama eingeweiht hat. Ob die funktionieren, weiß ich nicht. Aber ja, das ist ein Versuch, sich an Deutschland zu orientieren, weil sie da ein Defizit sehen. Wir haben jetzt Jahre hinter uns, in denen der sogenannte tertiäre Sektor, ganz präzise ist das nicht, weil da zählen zum Beispiel die Meisterabschlüsse mit dazu, ja, dadurch gibt es da so ein Durcheinander, aber wir haben ganz stark auf Hochschulausbau gesetzt. Das war problematisch. Und ich glaube, wir müssen das jetzt korrigieren. Das heißt, wir müssen die berufliche Bildung genauso ernst nehmen. Wir dürfen die Mittel, die zusätzlich in die Hochschulen gehen, nicht mehr binden an den Aufwachs der Studierenden. Ist jetzt zuletzt wieder geschehen. Es geschieht immer wieder. Es wird gebunden an mehr Studierende. Wir dürfen auch nicht die Botschaft aufnehmen oder umsetzen, die aus dem Bildungsministerium kommt. Tut alles, damit die Abbrecherquoten runtergehen, auch wenn die Qualitätsstandards damit mit runtergehen. Das geht nicht, das können wir uns nicht leisten. Sondern die Botschaft sollte sein, nicht jeder, der sich für Technik interessiert, muss Ingenieur, Wissenschaft studieren. Dort ist Mathematik wichtig und die würde ich nicht aufgeben. Ja? Aber in einem technischen Beruf, gewisses mathematisches Grundverständnis, aber jetzt nicht sehr anspruchsvolle, hohe Mathematik erforderlich. Ja? Die Digitalisierung wird sowieso alle Berufe betreffen, akademische wie nicht akademische. Die Botschaft, dass nur akademische Berufe mit der Digitalisierung umgehen können, das ist völlig unbegründet. Denn die Vorstellung, dass in Zukunft all die Probleme, die auftreten werden mit voll digitalisierten Haushalten und so weiter gelöst werden von promovierten Ingenieurwissenschaftlern, halte ich für abwegig. Das müssen Techniker sein, die damit umgehen können. Das ist auch schon aus finanziellen Gründen gar nicht anders denkbar. Und wir sollten diese Chance eher nutzen. Digitalisierung heißt, dass wir die Berufsschulen stärken müssen, dass wir die Allgemeinbildung in den Berufsschulen stärken müssen. Das duale System kann nur überleben, wenn die Berufsschulen stark sind. Und das war aber ein Stiefkind der Förderung im Bereich Bildung in den letzten Jahren.
Also wir gucken mal, was passiert mit den Berufsschulen, dass deren Image steigt. Da bin ich ja sehr skeptisch. Also mir scheint es eher weiter zu sinken.
Ja, aber sagen wir mal so, ob so eine Schule ein hohes oder niedriges Image hat, hängt ja auch ein bisschen mit der Bildungspolitik zusammen. Ich meine, dass es so eine massive Verschiebung gegeben hat, hing ja damit zusammen, dass die Botschaft war, den Akademikern gehört die Zukunft, Mobilität, Flexibilität ist die Zukunft, deswegen sind die 350 oder mehr Ausbildungsberufe eigentlich von gestern. Das war ja der Fehler. Und jetzt sehen ja das die meisten ein. Das ist ja nicht so, dass ich das nur so gebärdsmühlenartig wiederhole, sondern da hat sich ja was verändert. Es hat auch keinen Zuwachs mehr gegeben in den letzten Jahren. Das ist nämlich auch interessant.
Die Studenten, oder?
Ja, ja. Die Studierendenquote ist seit 2012, 2013 nicht mehr gewachsen. Mhm. Das heißt, es gab da eine Vollbremsung. Nach plus 10% jedes Jahr auf einmal nichts mehr. Ja. Das heißt, es hat ein Umdenken stattgefunden. Aber jetzt muss der nächste Schritt erfolgen. Wir müssen die berufliche Bildung aufwerten. Die Handwerkskammern haben eine super Kampagne in meinen Augen gemacht und das scheint in Bayern zumindest gewirkt zu haben mit über 5% plus. Ich will mal sagen, ich war so bei Meisterfeiern der Handwerkskammern öfters mal Redner eingeladen. Und ich muss sagen, dieses Image, das muss man rüberbringen. Das sind, ich sag's mal, Typen. Ja. Nicht nur Büro, sondern die können sich selbstständig machen. Wer kann sich schon selbstständig machen? Die meisten Akademiker haben eher Probleme, sich selbstständig zu machen. Ja. Und so einen Handwerksbetrieb aufzubauen und zu leiten und sagen, ich sag mal, ihr könnt mich alle, ja, ich mache jetzt mein Ding. Ja. Allein schon, wie die auftreten, ja, mit Haarzopf und irgendwie so. Das hat eine gewisse Attraktivität. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche sich sagen, nee, also immer so schön angepasst, mich jetzt in Großkonzernen hochzudienen als Bachelor-Absolvent im BWL, das ist das eine, nicht mein Ding, ich mache was anderes. Ja.
Vielen Dank für das Interview.
Nicht zu danken.